HR Info. Kultur.
Der Schweizer Künstler Mats Staub ist ein Geschichtensammler. Unzählige Interviews hat er für seine Ausstellung 21 Erinnerungen ans Erwachsenwerden durchgeführt. Gezeigt werden diese Interviews und die Reaktionen der interviewten Personen auf das, was sie sagen. Der Interviewte wird so zum Hörenden. Und das ist das, was sich Mats Staub auch von den Besuchern seiner Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt erwartet. Zuhören.
Also ich habe mir sehr genau überlegt, was ich hier zeige. Es ist nicht alles. Ich wünsche mir einen Besucher, der so selber entscheidet, was er sich jetzt genau anschauen will. Weil er kann sagen, mich interessiert eine andere Generation, mich interessiert ein anderer Erdteil. Er kann sagen, nein, genau mich, meine Generation. Ich suche jetzt Menschen aus meinen Jahren. Was haben die erlebt? Also man kann so verschiedene Pisten durch die Ausstellung sich bauen und am besten nur eine pro Besuch, weil es eben so viel ist.
In dieser Sendung erzählt uns Mats Staub, wie er auf diese kuriose Idee kam, Erwachsene nach ihrer Jugend zu fragen und warum dieses Erinnern für ihn so wichtig ist. Außerdem in der Sendung der Filmcheck. Heute der Film Cold War und der Kulturtipp. Wir schicken Sie in ein Konzert mit dem Musiker Christian Löffler. Die Kultur in HR Info. Mein Name ist Pablo Diaz. Zuerst nehmen wir Sie aber mit in den Prado. Der Prado in Madrid, das gehört zu den ersten Adressen für Kunst in Europa. Im kommenden Jahr wird Spaniens bedeutendste Kunstsammlung 200 Jahre alt. Aber die Feierlichkeiten haben schon diese Woche begonnen. Eine Sonderausstellung blickt auf die Geschichte des Prado zurück. Unter anderem sind Werke von El Greco, Goya oder auch Albrecht Dürer zu sehen. Marc Dugge hat sich diese Sonderausstellung schon angesehen.
Wenn Spanien den Prado feiert, feiert es sich auch ein bisschen selbst. Denn der Prado ist für Spanien viel mehr als nur ein Museum. Für Ausstellungskurator Javier Portus ist das Museum eng mit der Geschichte des Landes verwoben. Ein Ort, der Identität stiftet. Der Prado ist ein Stück Heimat. Er vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl. Das gilt nicht nur für die spanische Gesellschaft, sondern auch für das internationale Publikum. Ein Ort, in dem wir uns wiedererkennen. In seiner 200-jährigen Geschichte war der Prado eine der wenigen Institutionen Spaniens, auf die das Land immer ungeteilt stolz war. Von Etappen dieser wechselhaften Geschichte erzählt die Ausstellung Un lugar de memoria, ein Ort der Erinnerung. Sie beginnt mit den Anfängen im Jahr 1819. Damals wollte es das spanische Königshaus anderen europäischen Ländern gleichtun und ebenfalls ein großes nationales Museum eröffnen, so wie der Louvre in Paris oder das British Museum in London. Das Königshaus wollte die Schätze aus den Palästen holen, um sie einer Öffentlichkeit zu präsentieren, denn die spanische Kunst war zu der Zeit in Europa noch recht unbekannt. In den Folgejahren wuchs die Sammlung dann immer weiter und damit auch das Interesse der Kunstfans aus aller Welt. Der französische Maler Édouard Manet besuchte den Prado 1865. Er war hingerissen von den Werken von Velázquez, den er als Maler aller Maler bezeichnete. Das blieb nicht ohne Folgen, so Kurator Javier Portus. Nach Manet betrachteten fast alle Impressionisten den Prado als eine Art Pilgerort, auch wenn sie ihren eigenen Stil schon längst entwickelt hatten. Monet sagte zum Beispiel 1904, im Alter von 64 Jahren, dass er nach Madrid wollte, um Velázquez zu sehen. Sein Begleiter sagte später, dass Monet von Velázquez und von El Greco beeindruckt war, vor allem aber von Goya. 168 Werke sind in der Ausstellung zu sehen, darunter Berühmtheiten wie die Heilige Familie mit der Heiligen Anna von El Greco, den gekreuzigten Christus von Velázquez oder die nackte Macher von Goya. Sie erzählen davon, welche Wirkung der Prado entfaltet hat, wie sich Künstler wie Renoir oder Picasso mit den Werken auseinandersetzten, die sie im Prado gesehen hatten. Die Ausstellung zeigt, wie die Sammlung den spanischen Bürgerkrieg überdauerte, welche Rolle der Prado danach in der Zeit der Franco-Diktatur spielte und welche Bedeutung dem Prado heute zukommt. Kurator Javier Portus. Diese Ausstellung feiert den Umstand, dass der Prado nach 200 Jahren prächtig dasteht. Sie feiert die Art und Weise, wie das Museum heute im Austausch mit der Gesellschaft steht, zu der es gehört. Und auch die Bedeutung, die der Prado heute international hat. Und wir feiern, dass mit dem Prado das Bewusstsein für das kulturelle Erbe der Nation gestärkt wurde, sodass Spanien heute zu den fortschrittlichsten Ländern in diesem Bereich gehört. Der Prado, ein Geschenk an alle Spanier.
Ein Tempel königlicher Kunst. Der Prado in Madrid hat diese Woche seine 200-Jahr-Feierlichkeiten begonnen. Marc Dugge berichtete. Ein Besuch des Prado-Museums ist vor allem eine Zeitreise. In eine solche Zeitreise hat der Schweizer Künstler Mats Staub auch seine Interviewpartner gezwungen. Eine Zeitreise in die eigene Jugend. Ein Langzeitprojekt, eine Videoinstallation, die jetzt im Historischen Museum Frankfurt gezeigt wird. 21. Erinnerungen ans Erwachsenwerden. Zu hören und zu sehen sind 170 Interviews mit Menschen unterschiedlichen Alters und aus 3 Kontinenten und die Reaktionen der Interviewten auf das, was sie selbst geäußert haben, zu ihrem Erwachsenwerden.
Das Jahr, in dem ich 21 wurde, war 1998.
War das Jahr 1989.
1961.
2001.
Das war 1950. Das war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Obwohl ich muss sagen, erwachsen bin ich eigentlich mit 18 geworden.
Ich bin am 2.1.1970 21 geworden und war an meinem 21. Geburtstag mutterseelenallein.
Das war so eine Zeit zwischen die Tschernobyl-Katastrophe und Perestroika. Das war genau diese Zeit. Und ich bin mit 21 Mutter geworden, zum ersten Mal in St. Petersburg.
Aussagen von Menschen über die Erinnerungen an ihren 21. Geburtstag. Zu hören und zu sehen in der Ausstellung 21. Erinnerungen ans Erwachsenwerden im Historischen Museum Frankfurt. Eine Ausstellung des Schweizers Mats Staub. Ich habe Mats Staub im Historischen Museum Frankfurt getroffen und habe ihn gefragt, was ihn motiviert hat, mit dieser Interviewreihe schon 2012 zu beginnen.
Die eine Motivation war, dass mich dieses zuhörende Gesicht fasziniert und ich wie die Chance bekam. Ich bekam die Chance vom Museumsturm, eine Arbeit zu machen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des GDA-Wohnstifts. Und die andere Frage, die mich umgetrieben hat, war eben die nach dem Erwachsenwerden, weil ich damit doch schon 38 immer noch Mühe hatte mit diesem Ausdruck, mich zu den Erwachsenen zu zählen. Und da habe ich gedacht, diese alten Damen und Herren, die sind doch Experten, die können mir sicher was dazu erzählen. Und dann hatte ich herausgefunden, dass eben 21 lange das Mündigkeitsalter war in Deutschland, bis in die 70er Jahre. Und damit hatte ich dann so die Elemente zusammen, um anzufangen.
Was ist das Interessante an der Jugend oder was hat Sie da interessiert?
Ja, das ist wirklich erstmal meine Biografie, weil das für mich so ein Wendejahr war und ich so mit Abstand halt einerseits schon sehe, okay, ich habe vielleicht Erfahrungen gewonnen, ich bin irgendwo, hoffe ich, dass er auf sein oder andere klüger geworden, aber ich hatte damals auch so eine unglaubliche Energie, da war so ein Lebenswille, den ich auch ein bisschen dann vermisst habe und mich hat es erstmal einfach interessiert, wie haben das andere erlebt. Und wie sehen Sie sich von heute aus, wenn Sie da zurückblicken? Mich interessiert eigentlich immer dieser Abstand von jetzt zu damals, von heute aus gesehen. Und dann fand ich, wenn ich so eine Linie ziehen kann durchs Jahrhundert, über dieses Jahr, das könnte interessant werden.
Wie war denn Ihr 21. Geburtstag? Können Sie sich daran noch erinnern?
Interessanterweise kann ich mich eben an meinen 21. Geburtstag nicht erinnern. Und auch bei jedem Gespräch, das ich führe, hoffe ich, vielleicht fällt mir dann was ein. Weil in der Schweiz ist der 20. der groß gefeierte Geburtstag. Der 21. ist jetzt wirklich nicht voll im Fokus. Das muss aber auch nicht sein. Es geht ja um das ganze Jahr. Und da weiß ich natürlich schon sehr viel. Also da habe ich angefangen zu studieren. Ich habe mir überlegt, in den Zirkus zu gehen. Das hat dann nicht geklappt. Es gab die erste wichtige große Liebe. Es gab so Punkte, wo ich dann so finde, naja, ist jetzt vielleicht nichts Spektakuläres, aber ich suche auch nicht das Spektakuläre. Also wenn ich an jedem Ort suche, ich habe wieder neue Gesprächspartner und ich will gerade nicht irgendwie das nur das Spektakel, sondern eigentlich so das scheinbar Normale. Was hat sich denn aber wirklich zugetragen? Und wenn man dann genauer hinhört, merkt man, es ist aber durchaus irgendwie sehr viel und treibt einem viel um. Und was dann halt noch dazu kommt, ist dieses sich wieder damit konfrontieren. Man sieht in der Ausstellung ja Menschen nicht am Reden, sondern die hören ihre eigenen Erinnerungen, weil ich die dann geschnitten habe und sie ihnen vorspiele. Und das ist einfach ein sehr spezieller Vorgang. Das hat man sonst im täglichen Leben nicht. Und plötzlich ist man so in diesem Erinnerungsstrom und ist nicht mehr aktiv und erzählt und macht Witze, sondern man hört dem einfach zu. Und ich kann eigentlich nie richtig vorhersagen, wie diese Personen darauf reagieren. Da gibt es manchmal Tränen, ob schon es lustig klingt. Das Umgekehrte ist möglich. Es ist immer überraschend.
Also geht es Ihnen eigentlich weniger um die Erinnerung selbst, als vielmehr um die Reaktion dieser Leute auf diese persönlichen Erinnerungen?
Ich würde sagen, es geht mir um, wie wir heute mit unserer Erinnerung leben, dass man sie quasi, sich die Zeit nochmal nimmt und sagt, okay, ich werfe diesen Blick zurück und so ein Abwägen von, was davon ist jetzt wichtig und prägen und möchte ich eigentlich auch erinnern, was könnte ich vielleicht auch loslassen und sagen, ja, war damals in der Zeit zwar wichtig, aber jetzt hat sich das überlebt. So eine Art über die Erinnerung, so eine Introspektion, so dieses Inner der Erinnerung, dass man so in sich hineinhört, dass man, es ist ja auch sehr ruhig in der Ausstellung, meistens sind auch die Besucher, sie dürfen ja auch reden, aber viele sind dann ganz leise und gehen so auf leisen Sohlen von Ausstellungspunkt zu Ausstellungspunkt und sind so mit sich beschäftigt, aber dann auch wieder sehr mit der Welt, weil eben aus verschiedenen Weltteilen Geschichten zusammenkommen. Das ist noch ein anderer Aspekt, der so über die Jahre jetzt zum Projekt gekommen ist, wo ich es unglaublich faszinierend finde, eben jetzt über einen Verbindungspunkt, wie ja, die waren in erster Liebe. All das höre ich auch, wenn ich im Kongo Leute dazu befrage. Und trotzdem ist es ganz anders.
Gibt es denn Gemeinsamkeiten, an was sich die Leute erinnern?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Allein dieses, einfach die Phase des Lebens, merkt man dann natürlich auch über die Zeit, also wo dann Leute... Es gibt die eine Gemeinsamkeit, wurde ich in der Zeit von der Weltgeschichte irgendwie geschlagen oder nicht? Das ist ein Riesenunterschied. Aber die, die es trifft, gibt es dann Gemeinsamkeiten. Also Menschen, die jetzt in den 90er Jahren aus Belgrad erzählen, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten zu jetzt den, der ältesten Generation aus Deutschland. Und das andere ist, aber wenn das nicht ist, fand ich jetzt eben jetzt gerade beim Beispiel Kongo, dass es sich eben dann nicht so unterscheidet. Überall geht es um diese Auseinandersetzung mit den Eltern, wie man sich jetzt davon löst, von diesen Erwartungen auslöst, vielleicht so das erste Mal wirklich Entscheidungen trifft und sagt, die habe jetzt ich alleine getroffen. Über die Frage nach dem Erwachsenwerden strahlt das aber dann so aus, da verlassen wir dieses Jahr und da gibt es eben Menschen, die sagen, ja mit 6, als mein Bruder auf die Welt kam, andere sagen mit 50, als ich mich geschieden habe oder noch mal was ganz anderes. Und dann gibt es so erstaunliche Verbindungspunkte, wo dann Geschichten vielleicht auch, zum Beispiel Elvis taucht immer mal wieder auf, so solche Dinge. Oder wie hat man kommuniziert, das merkt man sehr stark, wie sich das einerseits natürlich in der Generation ähnlich ist und dann ändert. Auch die Jüngeren finden, wenn sie sich nur 10 Jahre zurückerinnern, das ist die Steinzeit, weil alles, was vor dem Smartphone war, ist irgendwie schwierig zu erinnern. Die haben so eine Gemeinsamkeit, also in, quasi so in den Jahrzehnten gibt es Gemeinsamkeiten und letztlich aber dann doch geht es mir eben gerade um diesen Schnittpunkt eigentlich, was ist so ganz individuell und wo wird es universell?
Wie finden Sie eigentlich diese Menschen, die Sie interviewen? Das sind ja, glaube ich, inzwischen 170 sind jetzt in dieser Ausstellung. Ist das Zufall oder suchen Sie sie direkt irgendwie aus?
Also ich arbeite ja immer mit Institutionen zusammen, wenn ich an einen neuen Ort komme. Jetzt eben einer der nächsten ist ja in Madrid und das ist jetzt das erste Mal in einer neuen Sprache, da habe ich noch kein Material, da muss ich möglichst breit, da sagen wir so, wir versuchen aus jedem Jahrzehnt erstmal jemanden zu finden. Gerade vorher war ich in Mannheim, aus Deutschland gab es schon ganz viel. Da habe ich dann eher so spezifisch gesagt, ich wusste, ich habe da noch so eine Lücke, das würde mich jetzt freuen. Man muss nicht nach der spektakulären Geschichte suchen, sondern eher nach Menschen, die einfach gerne von sich erzählen, sich darauf einlassen wollen, weil es ist am besten für mich, wenn ich die nicht kenne. Also wenn wir anfangen, sind das für mich Fremde, dann reden wir eine Stunde, dann gehe ich ja nach Hause und schneide ganz lange und dann nach 3 Monaten ist dieser zweite Moment, der dann ganz intim und intensiv ist mit dem Filmen. Und der dritte ist eben auch wichtig, die Eröffnung der Ausstellung. Wenn sie dann wiederkommen, dann sieht man die nochmal, die sehen sich selber nochmal, hören sich nochmal zu, wie sie sich zuhören, ihre Familie ist mit dabei, das ist dann so wieder Dreiklang und dann kann man sich auch wieder verabschieden.
Sagt der Schweizer Geschichtensammler Mats Staub. Seine Videoinstallation 21 Erinnerungen ans Erwachsenwerden kann man jetzt im Historischen Museum Frankfurt besichtigen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Ein Film über die Liebe über Grenzen hinweg, das steht jetzt im Fokus unseres Filmchecks. Cold War, Breitengrad der Liebe, so heißt der Film des polnischen Regisseurs Paweł Pawlikowski. Eine Arbeit, für die er auf dem diesjährigen Filmfest in Cannes eine goldene Palme für die beste Regie bekam. Paweł Pawlikowski gehört zu den wichtigsten polnischen Regisseuren. Und obwohl er schon sehr lange in Großbritannien lebt, spielen viele seiner Filme in Polen. Im Nachkriegspolen während des Kalten Krieges. Cold War, Breitengrad der Liebe, ist seine neueste Arbeit.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Nur die Besten von euch werden es auf diese Schule schaffen.
Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Kalte Krieg hat längst begonnen. Die nationale Kultur wird gefeiert und Künstler werden zu Botschaftern gemacht und ins Ausland geschickt.
Entschuldigen Sie bitte, was können Sie sonst noch vortragen?
Sie meinen ein Lied?
Ja.
Viktor soll zur Präsentation polnischer Kultur eine Gruppe folkloristischer Sänger und Tänzer zusammenstellen und durchstreift das Land nach Talenten. Er entdeckt die schöne Irena, die es faustdick hinter den Ohren hat. Viktor verliebt sich sofort und macht Irena zum Star seiner Tanzgruppe. Eines Tages kommt ein Angebot, in West-Berlin aufzutreten. Viktor will mit Irena in den Westen fliehen und verabredet sich mit ihr zur Flucht.
Hier endet der russische Sektor. Da warte ich auf dich.
Aber was wird dort aus mir?
Aber Irena kommt nicht und Viktor muss sich entscheiden. Flucht oder Knast, kann er ohne die Liebe seines Lebens weiterleben.
Die Schauspieler.
Das gesamte Ensemble schafft es, uns in den Bann zu ziehen. Die bildgewaltigen Landschaften erinnern an den Film Noir und hallen noch lange nach. Die Namen Tomasz Kot und Joanna Kulik wird vielen nichts sagen, aber sie gehören in ihrer polnischen Heimat völlig zu Recht zu den großen Stars. Joanna Kulik ist sehr wandelbar und verkörpert die faszinierend widersprüchliche Tänzerin Zula, die ihrem geliebten Viktor gehörig den Kopf verdreht und doch ihren eigenen Prinzipien und ihrem Land treu bleibt. Die unterkühlten Charaktere passen zu den sehr kontrastreichen, ebenfalls unterkühlten Schwarz-Weiß-Bildern und lassen eine Zeit auferstehen, die das Leben in Zeiten des Kalten Krieges wunderbar widerspiegelt.
Der Regisseur.
Paweł Pawlikowski gehört zu den wichtigsten polnischsprachigen Regisseuren, lebt und arbeitet aber seit seiner Jugend in Großbritannien. Begonnen hat er, studierte Literaturwissenschaftler und Philosoph, seine Karriere mit preisgekrönten Dokumentarfilmen über den Bosnienkrieg und die sowjetische Trinkkultur. Vor 20 Jahren wechselte er dann zu den Spielfilmen und wurde für seinen Schwarz-Weiß-Film Ida über eine Nonne im Nachkriegspolen mit einem Auslands-Oscar ausgezeichnet. Cold War, Breitengrad der Liebe, wurde ebenfalls in kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern gedreht. Der Film ist Pawlikowskis Eltern gewidmet, die eine ähnlich schwierige Beziehung über Polens abgeschottete Grenzen hinaus geführt haben, wie die Schauspieler auch in seinem Film. Liebe in Zeiten des Kalten Krieges, das Oberthema in Pawlikowskis neuem Film.
Sehenswert?
Regisseur Pawlikowski zeigt sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Ihm gelingt, dank seines überragenden Kameramanns, eine stilsichere Mischung aus düsterer Intimität und traumartigen Theaterszenen. Liebe in unmöglichen Zeiten. Wie schon Pawlikowskis Welterfolg Ida geht es auch in Cold War um das dunkle Herz Polens. Verpackt mit erstaunlich viel schwarzem Humor ist dieser dichte, strenge, kühle Film bestes europäisches Kino. Kein Wunder gehörte Cold War zu den heimlichen Favoriten auf dem diesjährigen Filmfest in Cannes. Diesen Film sollte niemand verpassen.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Cold War, Breitengrad der Liebe von Paweł Pawlikowski ab dieser Woche im Kino. Als eine Mischung aus Melancholie und Euphorie, so beschreibt der Musiker Christian Löffler seine Musikkompositionen. Ob das stimmt, das kann man an diesem Sonntag im Mosanturm selbst überprüfen. Der Kulturtipp von Matthias Vogt, DJ und Jazzpianist in der heutigen Kultursendung in HR Info.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Kulturtipp für diese Woche ist das Konzert von Christian Löffler und Ensemble im Mosanturm in Frankfurt. Es ist eine interessante Entwicklung, dass Elektronik-Producer, die vorher nur für sich im Kleinen, allein im Studio vor sich hingefrickelt haben, jetzt mit klassischen Musikern zusammen spielen und unterwegs sind. Die Verbindung von akustischen Elementen und elektronischer Musik entwickelt dabei einen ganz eigenen Charme. Ein gutes Beispiel für diese Kombination ist Christian Löffler, der aus dem Material seiner beiden Alben A Forest und Mare ein Programm entwickelt hat, wo er mit vier Streichern und einer Sängerin zusammen musiziert. Das gab es bereits in der Elbphilharmonie in Hamburg zu hören, jetzt auch in Frankfurt im Mosanturm. Christian Löffler und Ensemble am Sonntag, den 25.11. um 20 Uhr.
Der DJ und Jazzpianist Matthias Vogt schickt uns in das Konzert von Christian Löffler und Ensemble an diesem Sonntag um 20 Uhr im Mosaturm in Frankfurt. Ebenfalls im Mosaturm an diesem Samstag schon ist der Pianist Malakow Kowalski zu hören und zu sehen. Der Musiker wirkt durch sein äußeres Selbst wie eine Kunstfigur. Er erinnert an das Berlin der 1920er Jahre. Sein Markenzeichen, eine Prinz-Heinrich-Mütze. Malakow Kowalski, der Berliner, dessen Eltern ursprünglich aus dem Iran stammen und in den USA geboren und aufgewachsen ist, gehört zu den Klaviervirtuosen unserer Zeit. Die Wochenzeitung Die Zeit nannte ihn mal einen Pianopoeten, einen Meister der Behutsamkeit. Auf seinem neuen Album sind 10 Klavierstücke zu hören, die er selbst komponiert hat. Kompositionen irgendwo angesiedelt zwischen Klassik und Pop. Maria Osowski hat Malakow Kowalski getroffen.
Er fällt auf mit seinen Mützen, Hüten oder Turbanen, mit dem scharf gezeichneten, intelligenten Gesicht und den prominenten Augenbrauen. Vor knapp 30 Jahren in Boston geboren, als Sohn persischer Eltern, die Khomeinis wegen nicht zurückkehren konnten in ihre Heimat, ist der kleine Aram Pirmoradi mit Musik aufgewachsen. Seine Mutter war Pianistin.
Ich habe mit 3, 3,5 Klavierunterricht gehabt und habe dann aber sehr früh wieder aufgehört mit 10. Habe dann Tennis spielen wollen, Fußball und Skateboard fahren und sowas. Hab dann angefangen, Rock'n'Roll-Musik zu hören. Ich hatte eine Band, hab dann irgendwann Jazz entdeckt, schwarze Musik entdeckt. Aber ich bin so aufgewachsen, dass ich dachte, erwachsene Menschen hören nur Klassik.
Es gibt ein Foto, wo der einjährige Aram strahlend am Klavier sitzt. Dieses Klavier, das seine Mutter in Hamburg gespielt hat, dort ist er aufgewachsen, hat er lange gesucht und jetzt wiedergefunden. Mit diesem Klavier ist das neue Album entstanden.
Als ich dann das Klavier bei mir hatte, rief ich meine Mutter an, die jetzt in Los Angeles ist, und habe ihr erzählt, hör mal, das Klavier ist wieder da. Es ist der völlige Wahnsinn, es sieht genauso aus wie damals. Es ist einfach so, als hätte ich meine Kinderpuppen wiederbekommen. Und während sie am Telefon ist, in meinem Ohr mit so einem Stecker, fange ich an, ein paar Akkorde zu spielen. Das war der Anfang von My First Piano.
Die Schuljungs fanden es witzig, einen Perser Kowalski zu nennen. Und weil es schon so viele Kowalskis gab, erinnerte er sich an einen Stadtteil von Paris, wo er mal gestrandet war, und nannte sich fortan Malakow Kowalski. Malakow komponiert für Filme, er hat Bühnenmusiken verfasst, er tritt mit Chili Gonzales auf, mit Schriftstellern wie Ferdinand von Schirach. Sein erstes Klavieralbum klingt nach Satie, er bezieht sich auch auf Mahler und bei jedem Hören wirkt seine Musik tiefer, vielschichtiger und poetischer.
Diese Musik, die alle als beiläufig, zum Teil improvisiert empfinden, als kindhaft, das sind alles Sachen, die natürlich in gewisser Weise stimmen, weil mich diese Musik sehr interessiert. Es ist eine bewusste Vereinfachung von allem. Ich habe gestern gerade gehört, meine Musik hätte was zu tun mit naiver Malerei.
Komponieren ist für Malakow Kowalski Zauberei, wie Voodoo. Es entsteht in ihm. Um sich inspirieren zu lassen, stehen überall Klaviere.
Ich habe ein Klavier im Esszimmer, ich habe eins im Studio hier im Tiergarten, ich habe eins in Mitte. Das heißt, ich habe viele Klaviere überall verteilt und auch mein Lebenswandel ist so gestaltet, dass in dem Moment, wo etwas passiert, wo ich merke, da kommt etwas, muss man empfänglich sein und es umsetzen können. Ab dann wird's harte Arbeit.
Malakows 10 Miniaturen sind lakonische Aphorismen zwischen Klassik und Jazz. Sie sind keine Salonmusik. Sie sind Ernst, und Ernsthaftigkeit verlangt er auch von den Zuhörern seiner Konzerte.
Absolute Stille, bestuhlt, keine Getränke, kein Nacheinlass. Die Leute sitzen bei mir nicht im Schneidersitz mit einem Bier in der Hand. Das passiert bei mir nicht. Und diese ganze Idee, die ernsthafte, in Anführungszeichen, klassische Musiker gerade verfolgen, die klassische Musik in etwas lockere Orte zu bringen. Ich mache genau das Gegenteil. Ich will diese Musik, die nicht ganz so ernst klassisch ist, aber in den klassischen Raum bringen, in den ganz ernsten Raum.
Der Pianist Malakow Kowalski. Er tritt an diesem Samstag um 20 Uhr im Mosaturm auf. Maria Osowski hat ihn getroffen. Und das war die Sendung Kultur. Die Kultur in HR Info gibt es zum Herunterladen oder zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.